Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Staaten der Europäischen Union wollen sich in Zukunft besser gegen mögliche Finanzkrisen wappnen und zu hohe Schulden frühzeitig vermeiden. Deshalb soll jede einzelne Regierung ab kommendem Jahr ihre Haushaltsplanung zuerst der EU-Kommission vorlegen. Darauf einigten sich die Finanzminister in Brüssel. Außerdem gaben sie grünes Licht für eine europäische Finanzaufsicht. Über die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen wird dagegen weiter gestritten.
Dem deutschen Volke steht außen am Bundestag. Und natürlich soll auch künftig das deutsche Volk allein entscheiden, wofür es wie viel Geld ausgibt. Das Recht, den Haushalt aufzustellen, es gehört zu einem souveränen Staat. Und doch wollen sich Europas Finanzminister dabei künftig ein bisschen mehr auf die Finger schauen. Noch bevor die Haushalte verabschiedet werden, sollen sie hier in Brüssel diskutiert werden, um Krisen wie in Griechenland künftig zu vermeiden.
Transparenz schafft ja immer auch für diejenigen, die ein Problem haben, Begründungszwänge. Oder noch besser, es verstärkt die Kräfte, es zu ändern.
Fehlentwicklung ändern, das soll künftig auch hier geschehen. In diesem Gebäude in London wird ab 1. Januar eine europäische Bankenaufsicht arbeiten. Auch das wurde heute beschlossen. Die Behörde soll ein Gesamtbild haben von dem, was Banker und Broker in Europa so treiben. Ein Überblick, den 27 einzelne nationale Aufsichtsbehörden in der EU bisher nicht hatten. Mit dieser gemeinsamen Finanzaufsicht haben wir in Europa nun die erste wichtige Lehre gezogen aus der Finanzkrise. Eine erste Lehre, doch für Finanzminister Schäuble müssen weitere folgen. Etwa eine Finanztransaktionssteuer. Mit ihr soll bei jedem Börsengeschäft ein kleiner Betrag in die Staatskasse wandern. Das Ziel, so sollen rein spekulative Geschäfte unattraktiv werden. Doch schon an dieser Idee scheiden sich in Europa wieder die Geister. Deutschland und Frankreich dafür, Großbritannien und Schweden strikt dagegen. Die EU hat heute wichtige Schritte getan, doch Kritiker hier in Brüssel meinen, das Versprechen, alles zu tun, damit sich eine Krise nicht wiederholt, ist noch längst nicht eingelöst.
Eine engere Zusammenarbeit war auch Kernpunkt der ersten Grundsatzrede zur Lage der EU von Kommissionspräsident Barroso. Europa müsse zeigen, dass es mehr sei als nur eine Ansammlung von 27 unterschiedlichen nationalen Interessen, sagte er vor dem Parlament in Straßburg. In diesem Zusammenhang kündigte Barroso eine Reihe politischer Initiativen an, wie eine eigene Finanzierung der EU, möglicherweise durch Steuern und eine gemeinsame Verteidigungspolitik.
Nachdrücklich waren die EU-Abgeordneten vorab aufgefordert worden, zahlreich zu Barrosos Rede zu erscheinen. Es sollte ein großer Auftritt werden, die erste Ansprache des Kommissionspräsidenten zur Lage der EU. Barroso nutzte die geballte Aufmerksamkeit, um für eine einheitliche Politik zu werben. Die EU müsse zeigen, dass sie mehr sei als 27 Einzelstaaten. Dafür gab es Zustimmung.
Die Botschaft, die hinter der Rede heute gestanden ist, war, Europa ist nicht das Problem, sondern Europa ist die Lösung der heutigen Probleme. Und das war ein gutes Signal.
Mit einigen Forderungen riskierte Barroso allerdings Streit mit den nationalen Regierungen. So plädierte er für eine neue Finanzierung der EU, möglicherweise durch eigene Steuern. Wir müssen das Thema der eigenen Finanzquellen für die EU angehen. Das jetzige System der Zuweisungen durch die Mitgliedstaaten ist an seine Grenzen gestoßen. Es ist byzantinisch geworden. Die Parlamentarier hat er bei dieser Forderung zum Großteil hinter sich, aber viele zweifeln an der Durchsetzbarkeit.
Sie werden 3/4 der Ratsmitglieder gegen sich haben, wenn Sie über Eigenmittel reden. Und jetzt bin ich gespannt, ob Sie Ihren Worten von heute Taten folgen lassen und den Kampf aufnehmen mit der Intergouvernementalisierung der Europäischen Union.
Die EU-Politik darf nicht renationalisiert werden, da war man sich im Parlament einig. Doch für Barroso als den Repräsentanten einer gemeinsamen EU-Politik fiel der Beifall vergleichsweise mäßig aus.
Die Bundesregierung steckt für ihren neuen Kurs in der Atompolitik weiter Kritik ein. Gegenwind kommt nicht nur von Umweltverbänden und Opposition, sondern auch von Kommunen und ihren Stadtwerken. Bundeskanzlerin Merkel versuchte, die Debatte zu entschärfen. Viele Kommunen haben in den vergangenen Jahren Milliarden in Ökostromprojekte investiert und fürchten nun Wettbewerbsnachteile gegenüber den großen Energieversorgern.
In diesem Turm wird Kälte zum Beispiel für Klimaanlagen gespeichert, eine neue und umweltfreundliche Technik. Viele Stadtwerke haben in den vergangenen Jahren auf solche Systeme gesetzt. Die kosten Geld und nun befürchten die Stadtwerke, dass sich ihre Investitionen nicht mehr rechnen werden. Für die geplante Laufzeitverlängerung der Atommeiler haben sie kein Verständnis.
Wir kritisieren, dass der Markt nicht beachtet wurde, die Bundesregierung sich nur mit 4 Unternehmen unterhalten hat und die übrigen Marktteilnehmer in ihre Überlegungen, aber auch in die Ausgestaltung nicht einbezogen hat.
Problematisch sehen die Städte auch die Brennelementesteuer, denn die Ausgaben dafür können die 4 großen Energieversorger als Betriebsausgaben absetzen. Damit verringern sich die Einnahmen für die Kommunen bei der Gewerbesteuer, so der Deutsche Städtetag. Für den Verband steht fest, sie sind nicht mehr konkurrenzfähig zum billigen Atomstrom.
Der umweltfreundliche Strom bleibt nicht mehr wettbewerbsfähig und deswegen brauchen wir dafür einen Ausgleich.
Die Kanzlerin auf Besuch im lettischen Riga versucht unterdessen, die Wogen zu glätten.
Wenn man sich das Gesamtenergiekonzept anguckt, dass ja viel zu stark jetzt aus dem Blickwinkel Kernenergie diskutiert wird und viel zu wenig aus dem Blickwinkel Förderung von erneuerbaren Energien, dann werden auch die Stadtwerke sehen, dass da faire Lastenverteilungen sind.
Ob es über mögliche Förderungen im Bereich der erneuerbaren Energien einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich gibt, ließ die Kanzlerin offen, kündigte aber an, in den kommenden Wochen Gespräche mit den Stadtwerken führen zu wollen.
Bundesgesundheitsminister Rösler hat offenbar einen weiteren Baustein seiner Gesundheitsreform durchgesetzt. Nach Angaben des FDP-Politikers sollen private und gesetzliche Krankenversicherungen weitgehend gleich behandelt werden. Das wirkt sich zum Beispiel bei neuen Medikamenten aus, für die gesetzliche Kassen bislang weniger zahlen müssen als private Kassen. Die Opposition, aber auch die Pharmaindustrie kritisieren die Pläne.
Der Minister will für eine neue politische Forderung werben. Die Trennung zwischen privater Krankenkasse und gesetzlicher soll nämlich aufgebrochen werden bei Medikamenten und Wahltarifen.
So ist die Zielsetzung, dass wir also beide Säulen nebeneinander haben, aber natürlich im Interesse der Versicherten, da wo die Versicherten es möchten und auch bereit sind, dann zu finanzieren, da soll es die Möglichkeit der Zusammenarbeit geben und dann eben auch verbessert.
Das bedeutet zum Beispiel, die privaten Versicherungen sollen künftig die gleichen Medikamentenpreise zahlen wie die gesetzlichen. Bislang zahlen nämlich die privaten Höchstpreise und sollen jetzt weniger zahlen, ähnlich wie die gesetzlichen. Das wollen auch CDU und CSU.
Es gibt viele Polizisten mit kleinem Verdienst oder auch Pensionäre, die nicht viel Geld am Ende des Monats überhaben und die werden erdrückt von den steigenden Beiträgen ihrer privaten Krankenversicherung.
Es versteht kaum jemand, warum in einem Fall die Pillenpackung 5 Euro kostet und im anderen Fall für einen Privatversicherten um 2 oder 3 Euro teurer sein muss.
Unsolidarisch sei diese Forderung, heißt es aus der Opposition. Die Folgen?
Gesetzlich Versicherte müssen sich einstellen auf höhere Arzneimittelpreise und somit zahlt der gesetzlich Versicherte die Zeche.
Stimmt. Heißt es bei den gesetzlichen Krankenkassen, denn die privaten seien unsolidarisch.
Wir haben hier Versicherte, die sich gezielt aus der Solidarität der gesetzlichen Krankenversicherung verabschiedet haben. Hier eine Solidarität wieder einzufordern, das passt nicht zusammen.
Die neue Regelung zur Entlastung der Privatkassen soll bereits im Herbst in Kraft treten.
In Deutschland werden in Zukunft noch mehr studierte Fachkräfte fehlen. Denn hier beginnen weniger Menschen eines Jahrgangs ein Studium als in den meisten anderen der rund 30 OECD-Staaten. Das kritisiert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in ihrem Bildungsbericht. Sie fordert deshalb, mehr Menschen aus einkommensschwachen Familien ein Studium zu ermöglichen. Gelobt wird dagegen das deutsche Ausbildungssystem. Es verbinde Lernen im Betrieb und in der Schule.
Die Bildungspolitik in Deutschland ist besser geworden, aber gut genug ist sie noch nicht. Das bescheinigt die OECD der Bildungsministerin im Jahresbericht. Die Organisation kritisiert, dass Deutschland bei den Bildungsinvestitionen hinterherhinkt.
Deutschland gibt mit 4,7% am Bruttoinlandsprodukt, also der gesamten Wirtschaftsleistung, weniger aus als der OECD-Durchschnitt. Das sind 5,5%. Vor allem aber die Dynamik des Zuwachses ist geringer als in anderen Ländern.
Die OECD warnt vor einem Arbeits- und Fachkräftemangel. Um die Wirtschaftskraft nicht zu schwächen, müssen alle noch intensiver gefördert werden, ob Schüler, Studenten oder Geringqualifizierte. Und das möglichst schnell. Wer eine Lehrstelle suche, müsse zu lange darauf warten. Das kostet Zeit und Geld. Hier müsse die Regierung nachbessern.
Der OECD-Bericht sagt, Deutschland ist auf einem guten Weg. Bildung hat bei uns Priorität. Und jetzt liegt der Schwerpunkt in der benachteiligten Förderung, sich zu kümmern um Kinder und Jugendliche, die sich schwer tun, die mehr Unterstützung brauchen. Da wollen wir investieren.
Nach Angaben der OECD gibt sich Deutschland nicht genug Mühe, ausländische Studenten zu halten und für eine Arbeit hier zu begeistern. Der Bericht hält fest, dass Menschen mit guter Ausbildung nicht nur bessere Chancen auf einen Beruf, sondern auch auf einen besseren Lohn haben. Akademiker in Deutschland verdienen im Schnitt 75% mehr als Menschen ohne Hochschulabschluss.
Das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 wird erneut den baden-württembergischen Landtag beschäftigen. Die SPD-Fraktion, die grundsätzlich den Umbau des Bahnhofes unterstützt, will morgen einen Gesetzesentwurf für einen Volksentscheid vorstellen. In der Nacht hat die Polizei im Schlossgarten ein Baumhaus entfernt, das Gegner seit Freitag besetzt hielten. Etwa 100 Menschen versuchten vergebens, die Räumung zu verhindern. Dabei ist es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei ist bundesweit gegen eine rechtsextreme Organisation vorgegangen. Die Gruppe mit dem Namen Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene steht unter dem Verdacht, sich um Gesinnungsgenossen im Gefängnis zu kümmern, damit diese den Kontakt zur neonazistischen Szene behalten. Landesweit wurden 30 Wohnungen durchsucht und Beweismaterial beschlagnahmt. Das Bundesinnenministerium prüft derzeit ein mögliches Vereinsverbot. Mit landesweiten Streiks und Protesten haben die Gewerkschaften in Frankreich auf die anstehende Rentenreform reagiert. Die Regierung will das Eintrittsalter von 60 auf 62 Jahre anheben. Außerdem müssen die Franzosen künftig länger Beiträge einzahlen, um die volle Rente zu erhalten. Regierung und Opposition lieferten sich in der Nationalversammlung einen heftigen Schlagabtausch über die Reformpläne.
Sie wollen weiter mit 60 in Rente gehen dürfen, auch wenn viele Franzosen dieses Privileg gar nicht in Anspruch nehmen. Denn die volle Rente bekommt nur, wer mehr als 41 Jahre lang Beiträge gezahlt hat. Trotzdem, die Rente mit 60 ist für Hunderttausende, die heute in Frankreich demonstrierten, eine soziale Errungenschaft. Bis 65 oder sogar 70 arbeiten, das kommt für mich nicht in Frage. Keine Regierung kann einer sozialen Bewegung standhalten, die immer stärker wird. Auch die Streikbereitschaft der Franzosen war heute hoch. Der öffentliche Nahverkehr in Paris war schon am Morgen stark beeinträchtigt. Die Metros, die fuhren, platzten aus allen Nähten. In der Nationalversammlung begann die Debatte parallel zu den Demonstrationen. Arbeitsminister Erik Wörth, der durch die noch schwelende Parteispendenaffäre der regierenden UMP angeschlagen ist, verteidigte die Reform. Es ist unsere Pflicht, den Franzosen zu sagen, dass sie länger arbeiten müssen, um das Rentensystem dauerhaft zu sichern. Die Auseinandersetzung um die Rentenreform ist heute in die entscheidende Phase gegangen. Die Gewerkschaften haben bereits neue Proteste angekündigt.
2 Monate vor den Kongresswahlen hat US-Präsident Obama ein 50-Milliarden-Dollar-Programm zur Stärkung der Infrastruktur angekündigt. Mit dem Geld sollten Straßen, Eisenbahnlinien und Flughäfen ausgebaut werden, sagte er bei einer Veranstaltung zum Labor Day in Milwaukee. Um das auf 6 Jahre angelegte Projekt zu finanzieren, will Obama Regierungskreisen zufolge Steuerschlupflöcher für Öl- und Erdgaskonzerne schließen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft in ihrem 2. EM-Qualifikationsspiel heute Abend auf Aserbaidschan. Das erste überträgt live aus Köln nach dieser Tagesschau.
Für den Bundestrainer ist die Marschroute klar. 3 Punkte sollen her gegen den Fußballzwerg aus Aserbaidschan. Der Weltranglisten-Vierte gegen den Weltranglisten-105. Da ist die Ausgangslage eindeutig. Besonders unter Beobachtung steht Lukas Podolski. Der Kölner bestreitet heute vor heimischer Kulisse sein 81. Länderspiel. Am Freitag in Belgien hatte Podolski nicht überzeugen können. Rechtzeitig fit geworden ist Bastian Schweinsteiger, der bis gestern noch an den Folgen eines Schlages auf den Oberschenkel laboriert hatte. 58 Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Südafrika ist es der erste Auftritt der Nationalmannschaft in Deutschland. Rund 50.000 Zuschauer im Kölner Rhein-Energie-Stadion erwarten ein Schützenfest des WM-Dritten. Die Aserbaidschaner haben übrigens in 2 Aufeinandertreffen noch kein Tor gegen Deutschland erzielt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 8. September.
Eine Tiefdruckzone, die vom Atlantik bis nach Mitteleuropa reicht, bestimmt auch am Mittwoch unser Wetter.
Der Nordosten Deutschlands profitiert noch von höherem Luftdruck und dort bleibt es bis morgen Abend zumindest weitgehend trocken. Das gilt auch für heute Nacht. Im übrigen Land ist es meist stark bewölkt, gebietsweise regnet es, mitunter kräftig. In Alpennähe gibt's auch ein paar größere Wolkenlücken. Am Tag im Nordosten mal Sonne, mal Wolken. Auch im Südosten einige Lichtblicke, sonst zum Teil Regen oder Schauer, vereinzelt mit Blitz und Donner. Gegen Abend regnet es in Alpennähe teilweise kräftig. Schwacher bis mäßiger, im Norden zum Teil frischer Südost- bis Ostwind, der im Südwesten später auf Südwest dreht. An den Küsten bläst er stark mit stürmischen Böen. In der Nacht 8 Grad am Alpenrand bis 14 am Oberrhein. Morgen 14 Grad im Emsland bis 22 in Niederbayern. Am Donnerstag fällt im Norden und Osten zum Teil noch kräftiger Regen, sonst nur gelegentlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter, ab und zu etwas Sonne. Am Freitag wird es von Westen wieder freundlicher und am Samstag zeigt sich häufig die Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen mit Tom Buro, heute gegen 21.35 Uhr in der Halbzeitpause des Fußballspiels Deutschland gegen Aserbaidschan.